Hollywood, Büro des Chefs der Religious Filmstudios. Der Boss überlegt, wie er einen Film schaffen kann, der in die Geschichte eingeht. Casablanca und Ben-Hur, Titanic und Herr der Ringe, Star Wars, all das soll dem Vergleich mit diesem Film nicht standhalten können. Die Idee ist, den Werdegang einer Nation aufzuzeigen, die sich langsam aus einem Nomaden, einem Wanderhirten heraus entwickelt und schließlich zu einer weltumspannenden Gemeinschaft wird. Ganz schnell wird klar, diesen Stoff kann man nicht in einem Film realisieren. Das wird eine ganze Serie werden. Das Casting ist in vollem Gange und einige der Protagonisten sind schon ausgesucht. Beginnen wird das Ganze mit einer Figur, die Abraham genannt werden soll. Er wird der Begründer einer Sippe, die auf wunderbare Weise zu einem Volk wird, welches die Jahrtausende überdauert und selbst Großreiche wie Ägypten, Assyrien und Rom bei weitem übertreffen soll. Zwei Generationen weiter, bei dem Enkel von Abraham, steigen wir nun in die Vorbereitung und Realisierung dieser Serie ein. Jakob, so heißt dieser Enkel, ist einige Jahre bei seinem Onkel Laban und lernt dort zwei Frauen kennen, die Töchter von Laban, und gründet mit diesen beiden Frauen eine Familie. Er bekommt insgesamt 12 Söhne und eine Tochter. Und als er nach gut 20 Jahren wieder zurückkehrt in seine Heimat, einen Landstreifen am Mittelmeer, ist er ein vermögender Mann. Und seinen ganzen Reichtum an Vieh, materiellem Besitz, nimmt er mit in dieses Land, in dem sein Vater immer noch lebt. Auch sein Bruder, der ihm einst nach dem Leben trachtete, lebt noch dort. Seinetwegen war er einst nach Mesopotamien geflohen. Und auf dem langen Rückweg begegnet ihm auch der Gott, an den sein Vater glaubt, und verspricht ihm erneut, also dieser Gott verspricht dem Jakob erneut, wie schon vor 20 Jahren, dass er aus seiner Familie ein großes Volk machen will. Nach einem nächtlichen Ringkampf gibt ihm dieser Gott sogar einen neuen Namen. Anstatt Jakob, das heißt so viel wie Fersenhalter, weil er war der Zweitgeborene von Zwillingen, soll er nun Israel heißen, Gotteskämpfer, weil er diesen Ringkampf, das stellt sich später heraus, mit Gott ausgefochten hat. In seiner Heimat angekommen, siedelt sich Israel nun mit seiner Familie in Kanaan an und sieht und erlebt, wie seine Familie immer weiter wächst. Die Söhne heiraten, bekommen auch wieder Kinder. Ein richtiger Clan entsteht. Und es kristallisiert sich heraus, dass er unter seinen 12 Söhnen einen ganz besonders liebt. Das ist Josef, der älteste Sohn seiner Frau Rahel, die er ebenfalls mehr geliebt hat als Lea, seine zweite Frau. Dieser Josef entwickelt sich im Laufe der Zeit zu einem verwöhnten und überheblichen Teenager, der sich über seine Brüder erhebt und durch die Bevorzugung des Vaters eine Stellung einnimmt, die ihm eigentlich gar nicht zukommt. Er spioniert seine Brüder aus und petzt beim Vater, wenn sie etwas angestellt haben. Außerdem hat er gelegentlich seltsame Träume. Ihm erscheinen Getreidegarten und der Sternenhimmel, in denen er eine Stellung einnimmt, die sich von der der Brüder deutlich abhebt und die ihn als einen Höhergestellten zeigen. Sogar seine Eltern würden sich vor ihm verneigen, so träumt er. Und als er in der Familie von diesen Träumen erzählt, wird das sogar dem Vater, der ihn ja besonders liebt, zu bunt. Und Er weist ihn auch vor den Brüdern und seiner Mutter zurecht. Dass die Brüder diesen Bengel deswegen nicht mögen und froh wären, ihn endlich loszuwerden, verwundert deshalb nicht wirklich. Und jetzt nimmt das Geschehen so richtig Fahrt auf. Bei einem Kontrollbesuch, den Josef bei den Brüdern, die mit den Herden Israels im Land unterwegs sind, da überwältigen sie den Josef und wollen ihn umbringen. Überlegen es sich dann jedoch anders, als sich eine günstige Gelegenheit ergibt und eine Karawane von Händlern vorbeikommt. Und sie überlegen dann, Mensch, anstatt den umzubringen, können wir ihn doch den Händlern mitgeben, können ihn verkaufen, dann sind wir ihn auch los und ja, an unseren Händen klebt trotzdem kein Blut. Und mit diesen Händlern kommt Josef dann nach Ägypten und muss im Haus eines königlichen Beamten mit Namen Potiphar als Sklave arbeiten. Was man jetzt aufgrund seiner Herkunft und seines Werdegangs nicht wirklich erwartet hätte, Josef stellt sich gut an in diesem Haushalt und bekommt auch dort ganz schnell eine Stellung, die ihn ja zum Hausmeister, zum Hausverwalter quasi machen, und er bekommt auch dort wieder eine höhere Position. Er wird ein bevorzugter Diener und die Geschichte ist ähnlich wie bei seinem Vater. Er wird in einen Stand erhoben, der ihm eigentlich so gar nicht zukommt. Das wiederum führt dann dazu, dass seine Chefin ein Auge auf ihn wirft. Er wird in der Bibel als ein ansehnlicher, also ein attraktiver junger Mann beschrieben. Und diese Frau von Potiphar fühlt sich von ihrem Mann, der viel in Staatsgeschäften unterwegs ist, vernachlässigt und ja, möchte Josef verführen. Aber er hat Skrupel und nutzt die Situation nicht aus und geht nicht auf ihr Angebot ein. Das wiederum lässt diese Frau nicht so einfach auf sich sitzen. Sie fühlt sich brüskiert und zurückgesetzt und beleidigt und denunziert Josef bei ihrem Mann und sorgt so dafür, dass er umgehend und ohne einen Prozess in das königliche Gefängnis geworfen wird. Aber auch dort zeigt sich wieder, dass er ein einnehmendes Wesen hat und sich gut darstellen kann. Der Gefängnisdirektor selbst wird auf ihn aufmerksam und aus kleineren Aufträgen, die er ihm überteilt, wird auch dort wieder eine Leitungsposition, könnte man sagen. Und dieser Aufseher macht es sich dann auch ein Stück weit bequem und überträgt Josef so quasi die Aufsicht über das Gefängnis. Das heißt, er kommt rum, er lernt andere Gefangene kennen und hat Bewegungsfreiheit dort im Knast, obwohl er selbst noch Gefangener ist. Und als dann zwei hohe Beamte in das Gefängnis eingeliefert werden, kann er ihnen die Träume deuten. Haben es vorhin schon kurz gehört. Einer von den beiden, das ergibt dann die Traumdeutung und so passiert es auch, wird tatsächlich mit dem Tod bestraft und der andere wieder in seine Stellung eingesetzt. Dieser begnadigte Beamte verspricht Josef, du, ich setze mich für dich ein, wenn ich wieder in mein Amt komme, wenn ich wieder in meiner Stellung bin. Aber, wie das so bei Menschen oft ist, er vergisst Josef, als er wieder in seinen Rang kommt und das für ihn einsetzen passiert erstmal nicht. Erst etwa 2 Jahre später, als der Pharao selbst Träume hat, mit denen er nichts anfangen kann, die ihm aber seltsam und bedeutungsvoll vorkommen, da sucht er Rat bei seinen Ministern und hohen Beamten, aber die können ihm nicht weiterhelfen. Und da erinnert sich der königliche Mundschenk, also ein unmittelbarer Mitarbeiter, sag ich mal, vom Pharao, dass da ja ein Mitgefangener war, als er im Gefängnis gesessen hat, der Träume deuten konnte. Und nun macht er dem König das begreiflich, berichtet ihm davon Und ja, Josef wird aus dem Gefängnis geholt, anständig gekleidet, gebadet, gewaschen, rasiert, was alles so dazugehört, und vor den Pharao gebracht. Und tatsächlich kann Josef die Träume deuten, dass Ägypten und den Nachbarländern eine 7-jährige Dürre droht, nachdem es aber 7 Jahre des Überflusses geben wird. Und er macht auch Vorschläge, was zu tun sei, um mit dieser Situation umzugehen und diese guten Ernten zu nutzen, damit die 7 mageren Jahre sich nicht so ganz katastrophal auswirken. Dem Pharao gefällt, was er von Josef hört, und er ernennt ihn zu seinem Stellvertreter, der die Angelegenheiten des Staates regeln soll. Und so wird Josef einmal mehr zu einem Liebling mit Sonderstellung und einer Machtfülle, mit der so nicht zu rechnen war. Wenn das kein Stoff für einen guten Film oder eine Serie ist, oder den Beginn einer Serie. Und ja, jetzt geht diese Serie einem ersten Höhepunkt entgegen. Der Spannungsbogen spannt sich zu einem Szenenwechsel. Wir sind jetzt in Kanaan, wo Josefs Familie immer noch lebt. Auch dort wird irgendwann das Getreide knapp, und durch vorbeiziehende Karawanen erfahren die Menschen dort, in Ägypten, da gibt es noch Getreide. Und die verkaufen das sogar, auch an Ausländer. Schnell wird der Entschluss gefasst und Israel schickt seine Söhne, bis auf den Jüngsten, nach Ägypten, um dort die dringend benötigten Nahrungsmittel zu kaufen, damit die Familie nicht verhungert. Jetzt folgen im Drehbuch so ein paar dramaturgische Feinheiten, die ich gerne überspringen würde. Aber zum Schluss dieses Filmes oder dieses Auftakts lässt Josef seinen alten Vater und seine gesamte Sippe, den ganzen Clan, nach Ägypten holen. Er versöhnt sich mit seinen Brüdern, und das Happy End gipfelt in einer Begegnung nach dem Tod Israels, als die Brüder vor der Rache Josefs Angst haben. Und dann sagt er zu ihnen: Hey, fürchtet euch nicht, keine Angst. Bin ich etwa Gott? Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Er wollte tun, was heute Wirklichkeit wird. Ein großes Volk soll am Leben erhalten werden. Klappe, Abspann, Fortsetzung folgt. Ihr Lieben, was ich hier jetzt mit circa 1000 Worten erzählt habe, können wir in der Bibel in 13 Kapiteln nachlesen. Und es ist der Beginn einer Serie, die immer noch nicht zu Ende gedreht ist. Die Geschichte des jüdischen Volkes, das in den nunmehr gut 4000 Jahren seines Bestehens, also seit Abraham, viele Höhen und Tiefen erlebt hat. Und dieser Serie wird immer noch Kapitel um Kapitel hinzugefügt. Die Aussage, die Josef am Ende seiner Aktion hier mit den Brüdern, die er da tätigt, die ist auch für uns heute noch bedeutsam und macht den Titel der Predigt deutlich. Ihr habt es auf der Anfangsfolie gesehen. Gott spielt in meinem Leben keine Rolle. Aber der Satz geht weiter. Er führt Regie. Das war bei Josef nicht immer so. In seinen Jugendtagen spielte Gott für ihn lediglich eine Rolle. Er war, so bezeichnet ihn die Bibel, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. In dieser Aufzählung ist von Josef erstmal keine Rede. Für Josef war er lediglich der Traumgeber, der ihn schon auf seine spätere Karriere hinweisen wollte. Doch Josef war als Teenager noch zu sehr auf sich selbst fixiert, dass er den eigentlichen Sinn und die Verantwortung hinter diesen Träumen, diesen traumhaften Ankündigungen verstanden hätte. Anstatt zu fragen, welche tiefere Bedeutung diese Träume haben, gab er sich mit der oberflächlichen Deutung zufrieden, etwas Besseres als seine Familie und seine Brüder zu sein. Das brachte ihm Ärger und, vorsichtig ausgedrückt, Unannehmlichkeiten. Sklaverei, Gefängnis, den Treuebruch durch den Beamten des Pharaos und so weiter. Erst später erkannte er, dass bei all dem Auf und Ab seines Lebens Gott die Hände im Spiel hatte. Fast zaghaft klang es erst noch, als er dem Mundschenken und dem Bäcker des Pharaos die Träume deutete und sie darauf aufmerksam machten, dass das Deuten von Träumen eigentlich Gottes Sache ist, aber er sich als ein Sprachrohr an der Stelle fühlt. Später vor dem Pharao klang das schon sicherer und Gott kam immer mehr in die Stellung, die ihm eigentlich gebührt. Und ab da war Gott der Warner, der Planer und der Handelnde, der das Geschehen in der Hand hatte. Und so wandelte sich Gott in der Geschichte Josefs von einem, der eine Rolle spielt, zu dem Regisseur, der die Serie bis heute zu einem großen Werk macht. In der langen Geschichte dieser Serie, dessen Drehbuch wir zu einem großen Teil in der Bibel nachlesen können, da begegnen uns noch ganz andere Personen, bei denen es ähnlich war. Von Petrus zum Beispiel wissen wir, dass Jesus ihm mitteilt: Amen, das sage ich dir, als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden. Du bist dahin gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken, dann wird ein anderer dir den Gürtel umbinden. Er wird dich dahin führen, wohin du nicht willst. Ein Beleg für den Bedeutungswechsel, der bei Petrus erst nach dem gewaltsamen Tod und der Auferstehung Jesu eintrat. Auch Paulus möchte ich erwähnen. Gott spielte in seinem Leben eine große Rolle, solange er selbst glaubte, nach eigenem Willen handeln zu können und zu müssen. Paulus hatte, als er noch Saulus hieß, Theologie studiert. Und als diese Sekte, diese Christen auftraten, tat er alles, was in seiner Macht stand, um sie zu bekämpfen, weil sie den wahren Glauben, den jüdischen Glauben gefährdeten, so dachte er. Und erst als er vor Damaskus eine Begegnung mit dem auferstandenen Christus hatte, der ihm sagt: Saul, warum verfolgst du mich? Was habe ich dir denn getan? Was willst du eigentlich? Ich habe andere Pläne mit dir. Da erkennt er, dass Jesus als Gott, als auferstandener Messias, auf den er im Grunde genommen schon so lange auch wartet mit seinem Volk, da erkennt er, da ist mehr dran, als ich jemals gedacht hatte. Und das bewegt Saulus, zum Paulus zu werden und Gott nicht nur eine Rolle in seinem Leben zuzuschreiben, sondern ihm die Regie zu überlassen. Und diese Geschichten schreibt Gott auch heute noch. Ich bin jetzt nicht so vermessen, mich theologisch mit einem Petrus oder einem Paulus vergleichen zu wollen. Aber den Wechsel, den die beiden erlebt haben, den auch Josef schon erlebt hat, den habe ich auch durchgemacht. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und von Kindheit an durch meine Eltern und die Kindergruppen in der Gemeinde mit biblischen Geschichten aufgewachsen. Ich fand das auch alles total spannend und es war für mich interessant und ich hatte keinen Zweifel daran, dass all diese Geschichten auch tatsächlich so passiert sind, wie sie in der Bibel aufgeschrieben sind. Es kam, wie es kommen musste. Nach dem biblischen Unterricht stieg ich im Kindergottesdienst ein, der damals noch Sonntagsschule hieß. Und ja, ich konnte viele Geschichten, weil ich sie von Kindheit an kannte, konnte ich frei erzählen, konnte die weitergeben. Und ich glaube, ich hätte mich massiv gewehrt, wenn da einer gekommen wäre und hätte angezweifelt, dass ich Christ bin. Das konnte ja gar nicht sein, so fromm, wie ich war. Und dann kam der Frühling 1979. Wir hatten eine Evangelisation hier in Eibelshausen und ich erinnere mich noch deutlich an den Redner, an den Evangelisten. Er hieß Richard Kriese und dieser Nachname war für mich Programm, für mich ganz persönlich. Denn ich erinnere mich noch an eine Aussage, die er an einem der Abende machte. Und da sagte er, wenn du nicht eine Wende um 180 Grad machst, dann gehst du vor die Hunde. Ich hatte das Gefühl, er redet bei all den Leuten, die um mich herum saßen, nur zu mir. Und das saß. Ich bin Mitarbeiter in der Gemeinde. Ich bin doch eigentlich ein toller Kerl. Aber ich begriff trotzdem, weil Gott noch weiter arbeitete mit diesen Worten. Diese Wende um 180 Grad, die hatte ich noch nicht vollzogen. Gott spielte in meinem Leben eine Rolle. All mein Bibelwissen, meine Mitarbeit in der Gemeinde, die Geschichten für wahr zu halten, das nützte mir nicht so viel, nicht das Geringste. Und da war ich bereit, diese Wende zu vollziehen und habe das ganz unspektakulär dann im Anschluss an die Veranstaltung auch zu Hause gemacht. Nach vorne zu gehen und dem Aufruf zu folgen, was ja damals bei Evangelisationen gang und gäbe war, nee, lieber nicht, dann hätte ich ja vor Ort und an Ort und Stelle zugeben müssen, dass ich tatsächlich auch nur eine Rolle gespielt hatte und ja, dass bei mir eigentlich alles bis dahin nur ein frommer Schein war. Das wollte ich nicht. Mit dieser Entscheidung für Gott und Jesus in mein Leben hereinzulassen, begann aber keine lineare Aufwärtsbewegung. Es dauerte noch mal circa 3 Jahre, bis ich in einem nächsten Schritt die Entscheidung für Jesus noch einmal explizit festgemacht habe. Damals mit 18 Jahren etwa, ich war schon eigentlich ein vielbeschäftigter Mitarbeiter in der Gemeinde und saß dann an einem Sonntag hier in diesem Saal. Hier vorne stand unser damaliger Pastor Helmut Bompin und predigte. Und ja, zu der Zeit sah ich noch ein bisschen anders aus wie heute. Also mein Bart war jetzt nicht so gepflegt und gestutzt, sondern ich hatte den schön wild wachsen lassen, die Haare etwa schulterlang und saß dann hier im Block. Und damals wie heute musikalisch gerne Hardrock und Heavy Metal gehört, wenn ich heute nicht mehr so aussehe. Ich fand AC/DC ganz klasse. Und so erwischte ich mich dabei, dass ich dort saß, eine Predigt hörte und in den Gedanken sang, I'm on the highway to hell. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das war für mich der Moment, wo mir das klar wurde, dass ich mehr tun musste. Und so habe ich dann an der Stelle mein Bekehrungserlebnis, das echt war, keine Zweifel, aber dennoch an der Stelle nochmal vertieft und bin einen nächsten Schritt gegangen. Mir wurde klar, dass noch was fehlt. Ich war selbst noch zu sehr mit der Planung meines Lebens beschäftigt. Die Rolle Gottes in meinem Leben war umfangreicher geworden, das erkannte ich in dem Moment. Aber so ganz, ja, hatte ich Gott immer noch nicht die Führung überlassen. Er hatte ein Mitspracherecht, aber mehr zu der Zeit auch noch nicht. Mein himmlischer Vater und ich haben das aber dann ganz gut klären können und ich habe es bisher nicht bereut, dass ich ihm dann auch wirklich die Regie überlassen habe. Und ich kann in der Rückschau sagen, ich habe vieles in meinem Leben erlebt, wo ich sage, das brauche ich nicht wieder. Zeiten, in denen es mir nicht gut ging. Zeiten, in denen ich auch vielleicht gefragt habe, hey Gott, was soll das? wo ich aber immer wieder auch gespürt habe, Gott ist da. Und er sagt mir, ähnlich wie es Paulus, erlebt und auch aufgeschrieben hat, lass dir an meiner Gnade genügen. Ich weiß, was ich tue. Und auch wenn du es jetzt noch nicht kapierst, du wirst noch merken, dass das, was ich mit dir vorhabe, gut ist. Und ich habe es gemerkt. Es gab immer irgendwo einen Weg. Kleine Geschichte am Rande. Ich war in der Situation, mein Knie war kaputt, ich konnte in meinem Beruf als Maurer nicht mehr arbeiten, ich wusste nicht, wie geht das weiter. Umschulung, ja, aber das, was ich gerne machen wollte, wurde abgelehnt, ein Widerspruchsverfahren. Und ich weiß noch, ich kam eines Tages nach Hause, mir ging es nicht gut. Und dann saß auch noch meine Tochter ein Stockwerk über mir in ihrem Zimmer und übte Trompete. Sie hatte damit gerade angefangen. Und wer schon mal Anfänger mit der Trompete gehört hat, weiß, wie sich das anhört. Und ich habe gedacht, nee, jetzt auch das noch. Und irgendwann kristallisierte sich das raus, sie probiert sich an dem Lied, Gott hat immer einen Weg. Ich war dankbar, dass sie das Lied spielt oder zumindest es versucht. Ja, also Gott hat immer Wege und er macht es uns klar, wenn wir auf ihn hören. Ich versuche heute zwar immer noch, hier und da ein Wörtchen mitzureden, wenn es um mein Leben geht. Und das ist auch legitim. Ich glaube nicht, dass Gott uns als Marionetten an irgendwelchen imaginären Fäden durch unser Leben führt. Er möchte, dass wir uns einbringen. Er hat uns einen Verstand gegeben, damit wir ihn benutzen. Aber während ich früher selbst als Drehbuchautor und Regisseur meines Lebens auftreten wollte, der Gott ein eingeschränktes Mitspracherecht zugestand, bin ich es heute, der ein eingeschränktes Mitspracherecht hat. Aber ich überlasse Gott die Führung. Es ist nicht immer leicht. Und manchmal gehe ich dabei auch Wege, die ich nicht verstehe oder die ich, wenn ich entscheiden müsste, nicht gehen würde. Aber letztlich vertraue ich ihm. Und ich glaube, dass Jesus genau das möchte, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm die letzte Entscheidung überlassen und einfach ihm vertrauen, dass er es gut machen wird. Unser Leben leben und es ihm überlassen, der das Drehbuch schon weit in die Zukunft hinein kennt und weiß, was benötigt wird, um sein Ziel zu erreichen. Und uns, jeden Einzelnen, der sich darauf einlässt, so einsetzt, dass es für das Projekt letztlich gut wird. Und welcher Schauspieler würde sich nicht geehrt fühlen von einem berühmten Regisseur wie Francis Ford Coppola oder Steven Spielberg, angesprochen zu werden, hey, ich habe ein neues Filmprojekt vor, willst du da nicht mitmachen? Ich glaube, in den einschlägigen Kreisen ist die Begeisterung und die Bereitschaft groß, in einem solchen Film mitzumachen, weil man weiß, das sind Leute, die haben Ahnung, die verstehen ihr Handwerk und das werden große, großartige Projekte. Und da dabei zu sein, das ist toll. Wie viel größer ist die Ehre, wenn Jesus, der seit Anbeginn der Zeit die Regie der ganzen Welt führt, bei uns anklopft und uns in seinem Film, Mein Volk, nenne ich ihn mal, als Akteur dabei haben möchte. Die Geschichte von Josef ist nur eine der ersten Episoden in diesem Film. Und mein bescheidener Beitrag, bestenfalls eine klitzekleine Szene. Und doch bin ich gerne dabei. Und ja, ich gebe es zu, ich bin auch ein wenig stolz darauf, dass ich durch mein Engagement und die großartige Regie des Meisterregisseurs einen kleinen Beitrag zum Gelingen dieser Serie beitragen darf. Dass er mich dabei haben will, welch eine Ehre. Diese Serie wird ihr Happy End erst dann haben, wenn Jesus wiederkommt und wirklich die letzte Klappe fällt. Und das Geniale an dieser Serie, das ist, dass der Produzent und Regisseur es nicht auf einen Oscar abgesehen hat. Viel wichtiger als Oscar sind ihm Stefan, Sabine und Bärbel. Mit anderen Worten, du und ich. Er möchte uns dabei haben. Und er hat es gar nicht nötig, irgendwelche Preise zu gewinnen. Er verteilt letztlich das ewige Leben. Und Gott möchte uns alle dabei haben, wenn er seine Geschichte mit den Menschen weiterentwickelt. Und wenn du noch keine Rolle in seiner Serie spielst, dann lass dich dazu einladen, dabei zu sein. Und lass dich von Gott unter Vertrag nehmen. Einen besseren Regisseur für dein Leben wirst du nicht finden. Ich kann dir das versprechen, aber wirklich wissen wirst du es erst, wenn du dich darauf einlässt. Ende. Amen.